Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Hi und willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Ja, ich habe mich auch diesmal wieder mit einer ganz tollen Frau unterhalten, mit Steffi Troy. Ich kenne Steffi schon viele, viele Jahre. Wir haben uns aber auch schon lange nicht mehr live gesehen, was unter anderem daran liegt, dass sie in Neuseeland lebt. Ja, sie ist unserer Zeit also weit voraus, 12 Stunden. Wenn wir hier in Deutschland schlafen gehen, steht sie gerade auf. Deswegen war es gar nicht so einfach, ein Zeitfenster zu finden. Aber wir haben es geschafft und wir haben uns ganz toll ausgetauscht. Steffi hat wahnsinnig viel zu erzählen. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie es ist, wenn man mit einer kompletten Familie nach Neuseeland auswandert. Ist natürlich super spannend. Dann haben wir aber auch über Steffis beruflichen Werdegang gesprochen, denn Steffi ist promovierte Maschinenbauingenieurin, was mich schon immer extremst beeindruckt hat. Aber sie erzählt auch mal so ein bisschen, wie das denn für sie war, weil es stellte sich heraus, von außen hat man dann doch immer eine andere Wahrnehmung, als die betroffene Person natürlich selber hat. Ja, und dann hat Steffi auch darüber erzählt, wie es war, vor einigen Jahren ein kreatives Online-Business zu gründen und wie es dazu kam. Also wirklich wahnsinnig spannend und inspirierend auch. Inspirierend auch deshalb, weil Steffi immer wieder mit mentalen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen hat. Auch darüber haben wir gesprochen. Und ja, ich finde, es ist ein sehr schönes, offenes Gespräch geworden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Steffi, nach Neuseeland.
Guten Morgen oder dir vielmehr guten Abend.
Ich freue mich total, dass du hier bist, dass wir uns sehen. Wir haben uns super, super lange nicht mehr live gesehen, also weder hier über FaceTime noch so in Person. Und das hat natürlich einen Grund, weil du lebst halt sehr weit weg, habe ich ja schon gesagt. Und ich wollte mal so ein bisschen erzählen, woher wir uns überhaupt kennen. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen. Ich glaube, wir waren Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben relativ nah beieinander gewohnt, haben uns über andere Freunde kennengelernt, haben so ein bisschen unsere Studienzeit miteinander verbracht. Habe heute nochmal drüber nachgedacht. Wir waren sehr viel im Kino damals. Und
stimmt.
Ne, haben sehr viel gefeiert. Also aus dieser Zeit kennen wir uns noch. Und dann hast du irgendwann deinen Mann kennengelernt und dann ist ziemlich viel passiert in deinem Leben. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wenn du magst, erzähl doch erstmal gern so ein bisschen über dich, damit wir wissen, warum du überhaupt da bist, wo du jetzt gerade bist.
Ja, also Steffi, haben wir ja schon geklärt. Ich bin, wie alt bin ich? 43 sind wir, ne?
Ja.
Und ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe mit Anfang 20 meinen Mann kennengelernt in einer Jugendherberge in Berlin. Fernbeziehung, er war damals in England und ich eben noch im Ruhrgebiet, ist er nach anderthalb Jahren nach Deutschland gezogen und wir sind zusammen nach Köln gezogen. Ich liebe Köln immer noch, wahnsinnig, das ist unsere zweite Heimat, denn mittlerweile leben wir in Auckland. Wir haben zwei Kinder, zwei Mädels, die sind 9 und 13. Die beiden sind quasi mit zwei Sprachen, zwei Kulturen groß geworden und als der große Umschwung anstand von Grundschule zu weiterführender Schule für meine Große und für die Kleine war es zeitgleich Kindergarten zu Grundschuleintritt, haben wir uns entschieden, dass wir gerne möchten, dass die Kids ihre zweite Heimat kennenlernen. Und auch mein Mann und ich, wir waren so an einem Punkt, wo wir uns eine Veränderung gewünscht haben.
Vielleicht müssen wir kurz einwerfen. Zweite Heimat war halt dein Mann. Wo kommt der her? Können wir uns jetzt denken.
Ja, richtig. Stimmt. Das hab ich
unterschlagen.
Also, mein Mann ist Kiwi. Mein Mann ist Neuseeländer. Als wir uns kennengelernt haben, hat er in London gewohnt, hat so ein paar Auslandsjahre gemacht, wollte 2 Jahre nach London und ist dann, ich glaube, es sind 20 Jahre später zurück nach Neuseeland gekommen.
Krass.
Mit mir. Also mit einem Rucksack rüber und mit einem Container und 3 Menschen wieder zurück nach 20 Jahren.
Oh.
Genau. Ja. Und ja, jetzt sind wir seit ziemlich genau. Welches Datum haben wir heute?
Fällt mir gerade auf. Anfang Dezember.
Anfang Dezember. In 2 Tagen sind es genau 3 Jahre, die wir jetzt dann hier sind in Auckland.
Ja, ja, das ist super spannend. Und wie habt ihr euch eingelebt? Wie geht's euch jetzt gerade da? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja wirklich eine richtig weite Entfernung und so ein Umzug ist ja sowieso schon immer herausfordernd, auch mit Kindern, dann aber neue Schule, gut, andere Sprachen nicht unbedingt, ne? Weil ihr habt ja vorher auch schon immer Englisch gesprochen. Aber wie seid ihr angekommen?
Ja, klar, du kannst ganz viel vorher planen, organisieren, dich informieren und so. Aber wie du dann letztendlich in so einer neuen Community ankommst, da hast du ja überhaupt da kannst du überhaupt nichts kontrollieren. Und wir haben einfach wahnsinnig Glück gehabt. Wir sind in einer wirklich tollen Community gelandet. Mein Mann hat schon er ist Lehrer, beziehungsweise mittlerweile stellvertretender Schulleiter hier. Und er hat schon in Deutschland eine Stellenzusage gekriegt. Große Erleichterung natürlich, vor allen Dingen auch, weil wir sind zwischen dem Auswandern und dem Einwandern sind wir noch 5 Monate gereist mit den Kids. Das heißt, da war nochmal so ein großer Break, da waren wir lange unterwegs. Und ja, war super zu wissen, okay, wir kommen an und wir haben Einkommen. ich hatte auch eine Jobzusage dann irgendwann, ich habe glaube ich aus... Ja, in den USA waren wir zu dem Zeitpunkt auf unserer Reise und da habe ich das Jobinterview geführt und hatte dann auch einen Job. Dann haben wir uns hier, ich glaube, es hat 8 Tage gedauert, bis wir einen Mietvertrag unterschrieben haben, Auto gekauft hatten, Bankkonten eingerichtet haben, so diese Basics. Das ging wirbelsturmmäßig, haben wir das hier alles zusammengesucht, denn wir wollen unbedingt, dass unsere Kinder auf die gleiche Schule geht, an der dann auch mein Mann arbeitet. Und dafür muss man hier in Neuseeland in Zone wohnen, also in einem bestimmten Umzugskreis rund um die Schule. Das heißt, es musste alles wahnsinnig schnell gehen. Und dann hatten wir aber die Sommerferien. Also hier ist jetzt gerade Sommer, also fast Start Sommerferien. Dezember, Weihnachten, da starten die Sommerferien hier in Neuseeland.
Man sieht's, Steffi hat ein T-Shirt an und sitzt in der Sonne so ein bisschen.
Ja, heute werden 27 Grad. Ein Traum.
Wahnsinn.
Ein Traum. Ja, und wir hatten dann halt Gott sei Dank die Zeit, umzuziehen. Der Container kam überraschend schnell und so weiter und so fort. Konnten uns organisieren, ja. Und dann ging im Februar die Schule los. Das ist halt der Punkt, den man so gar nicht kontrollieren kann. Wie ist es mit den Kindern? Wie ist es mit der Schule? Ich kann nicht da sein, ich kann nichts tun. Wir waren mega nervös. Ich war mega nervös. Die Kinder mit Bauchweh quasi zur Schule gebracht. Natürlich nach außen hin total positiv. Und habe sie dann abgeholt. Und ich weiß noch, dass meine Große, die war zu dem Zeitpunkt 11, ist zu mir gelaufen, hat gesagt, Mama, ich möchte nach Hause, ich möchte schlafen, ich möchte ins Bett.
Oh.
Und ich denke, oh Gott, warum, was los? Und sie sagt, ich möchte ganz schnell schlafen und wieder aufstehen, und ich möchte es nochmal machen.
Oh.
Die hat sich halt schon so auf den nächsten Tag gefreut. Die ist in die Klasse reingegangen und da saßen 3 Mädels an einem Tisch. Und haben gesagt, du musst die Neue sein, quasi, komm, setz dich doch zu uns. Und von den Mädels sind 2 immer noch mit ihren besten Freunden heute.
Oh, so
3 Jahre
schön.
Später. Also, und bei meiner Kleinen war es ähnlich. Die sind ja noch sehr wie so Schmetterlinge von Gruppe zu Gruppe in dem Alter. Die war 7, glaube ich. Und die ist auch echt gut angekommen. Tolle Lehrer, die Menschen hier, generell in Neuseeland sind die Menschen so gemeinschaftsorientiert. Alle fühlen sich für alle und für die Gemeinschaft sehr verantwortlich. Das heißt, die fühlen sich auch verantwortlich, neue Menschen dann quasi so da rein zu begrüßen. Ist natürlich nicht immer perfekt und sind nicht alle Menschen so, aber ich habe schon grundsätzlich das Gefühl, dass das hilft, wenn man hier so ankommt.
Das klingt richtig, richtig gut. Und wir wollen ja auch gern so ein bisschen heute drüber sprechen, das haben wir, glaube ich, eingangs gar nicht gesagt, habe ich ein bisschen unterschlagen. Ein bisschen wollen wir reden über deine Geschichte, weil ich stelle es mir natürlich auch herausfordernd vor, wenn man einen Beruf gelernt hat in Deutschland und dann wandert man aus. Und dann ist es ja auch noch so gewesen, dass du nicht nur einen neuen Job angefangen hast, sondern du hast einfach so einen kompletten Change gemacht. Also du hast selbst was gegründet, da kommen wir gleich noch zu. Und das finde ich so wahnsinnig beeindruckend, weil wir werden gleich feststellen, es ist was komplett anderes. Aber vielleicht magst du erstmal sagen, was du sozusagen gelernt hast, was du studiert hast.
Ja, also ich habe Maschinenbau studiert. Ich habe letztens mit zwei Mädels gesprochen, die 18 sind aktuell und die so noch nicht wissen, was sie tun. Die sind jetzt gerade hier in Neuseeland für so ein Work and Travel. Ja, und da musste ich das nochmal selber so reflektieren, wie das denn damals war. Und ich weiß, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was ich machen will. In den Sommerferien, bevor man sich einschreiben musste. Und ich habe mich, glaube ich, 3 Wochen vorher dafür
eingeschrieben.
Ja, total. Also ich habe Bio total gern gemacht in der Schule und Maschinenbau war so, mein Papa, der hatte sich selbstständig gemacht und hatte so ein Sachverständigenbüro für Autounfälle und so. Ich dachte, ja cool, selbstständig sein, irgendwann vielleicht kann ich das übernehmen, komm, dann machen wir das. Weil Mathe und so lag mir schon immer und Technik und so, ich fand es immer alles ganz spannend und habe mich dann eingeschrieben. Ja, und dann habe ich erst das Grundstudium gemacht, damals war es halt noch Diplom quasi, ne? Nicht Master, Bachelor. Und es war anstrengend und hat keinen Spaß gemacht. Da haben alle gesagt, ja, natürlich macht das keinen Spaß. Warte mal, bis du im Hauptstudium bist und dann macht das auch Spaß. Okay, gut, dann Hauptstudium, Fach gewählt, macht immer noch keinen Spaß. Ja, natürlich macht das keinen Spaß. Studieren macht keinen Spaß. Aber warte mal, bis du erstmal anfängst zu arbeiten, dann macht das Spaß. Ja, okay, gut. Dann habe ich das Studium abgeschlossen. Dann hatte ich die Möglichkeit zu promovieren an dem Lehrstuhl, an dem ich vorher als Studentin so einen Studiumjob hatte und habe mich dann auch dafür entschieden, das zu machen. Das heißt, dann habe ich noch promoviert. Und der Teil, die Arbeit mit Studenten und das Unterrichten hat mir Spaß gemacht, der Rest nicht. Am schlimmsten fand ich immer Paper schreiben. Aber natürlich macht das keinen Spaß. Warte erst mal, bis du anfängst und richtig arbeitest und so weiter und so fort. Alles ist ja noch neu und da macht das keinen Spaß.
Okay. Wer hat dir das denn gesagt eigentlich? Wer hat das
Umfeld, alle so rundherum, sogar mein Mann, alle so, ja, warte mal, irgendwann, das kommt schon alles noch so. Mhm. Und genau, und dann ging's los mit dem Job. Ich habe in der Forschung gearbeitet und ich muss dazu sagen, ich hatte immer tolle Kollegen, tolle Führungskräfte, also meistens tolle Führungskräfte. Und also daran hat es definitiv nicht gelegen, aber es gab halt immer viele Elemente am Job, die mir einfach keinen Spaß gemacht haben. Ja, und dann, ich habe als Ausgleich für mich vor ungefähr 15 Jahren Nähen und vor allen Dingen Patchwork und Quilten. Also wirklich so, wo man so der erste Eindruck in Deutschland ist wahrscheinlich, hä, was ist das überhaupt? Und dann der zweite Eindruck ist, diese Oma-Decken so.
Dann erklär uns mal schnell auf, denn ich wurde auch schon gefragt, was das ist.
Quilten. Was ist das? Ja, also Patchwork ist grundsätzlich kleine Stoffstücke aneinander nähen und damit ein Muster erzeugen. Also man kennt viele, ich kann euch jetzt schlecht Bilder zeigen, aber
wir verlinken dich überall, wir verlinken deine Seiten, die finden das dann.
Ja, so machen wir es. Also ganz klassische Patchwork-Decke wäre Quadrate aneinander nähen. Und dann kommt Schritt 2, ist das Quilten. Und Quilten bedeutet, dass man diese zusammengenähten Quadrate, da legt man ein dickeres Vlies hinter, dann kommt noch eine Stoffrückseite und dann wird quasi da drüber genäht, um diese 3 Lagen zusammenzubringen. Das ist Quilten und das entstehende Produkt ist ein Quilt, also eine wärmere Decke quasi. Und ist traditionell ganz groß in den USA und wird in Deutschland und auch in anderen Ländern der Welt mittlerweile viel gemacht und ich sage immer, das ist quasi das Handtascheneinkaufen des Nähens, weil passt immer. Kleidung nähen finde ich persönlich wahnsinnig frustrierend, weil ich nähe das und dann sieht es komisch an mir aus oder ne, diese man muss so Iterationsschritte machen, gucken, jetzt muss ich hier noch was anpassen oder da. und ich verliere da die Lust, aber wenn ich einen Quilt nähe, dann passt der immer. Mhm. Der sieht halt immer so aus wie geplant. Und ja, das habe ich für mich entdeckt, quasi als Ausgleich. Und habe einen Instagram-Account geführt, wie das viele Kreative mit ihrer Arbeit machen, noch da, als Instagram noch ziemlich neu war. Ja, und mit den Jahren habe ich über Instagram andere kreative Menschen erreicht. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich mit jemandem, die auch recht neu in der Business-Welt, in der Nähwelt war, kooperiert habe und für die ein Schnittmuster geschrieben habe. Und ja, und ab da hat sich dieses Nebenbusiness entwickelt. Anfangs noch komplett ohne irgendeine großartige Intention. Erstmal das allererste Schnittmuster war nur aus Spaß an der Freude. Dann habe ich überlegt, cool, macht Spaß, Schnittmuster schreiben. Ich mache mir einen kleinen Shop auf und verdiene mir ein paar Euro dazu, um mir neue Stoffe kaufen zu können. Und das ist dann stetig gewachsen. Ich habe gemerkt, also zum einen macht es mir total Spaß, was Eigenes zu haben und da so meine eigene Entscheidung treffen zu können und daran so rumzutüfteln. Und zum anderen habe ich dadurch meine Liebe zum Lernen wieder entdeckt. Und ich habe das Gefühl, das deutsche Schulsystem, die Uni, die ganze Struktur hatten das über die Jahre so ein bisschen aus mir rausgeprügelt. Ich hatte keine Lust mehr, irgendetwas klassisch zu lernen. Und durch dieses Nebenbusiness musste ich ständig irgendwas neu lernen, neues Programm lernen, was über Marketing lernen, Buchhaltung lernen, all diese Dinge. Und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich doch macht. Ja, und das ist gewachsen und gewachsen, stetig gewachsen, schrittweise. Und das war, wie gesagt, vor 5 Jahren. Das heißt, ich habe das noch gemacht, als wir in Deutschland waren und habe es quasi mitgenommen auf unsere Weltreise. Habe ich 5 Monate quasi von unterwegs arbeiten können, so ein bisschen. Hatte Sachen vorbereitet, habe die dann rausgebracht und habe unterwegs so auch ein bisschen Geld verdient. Habe es mit nach Deutschland genommen, nach Neuseeland genommen. Habe hier einen neuen Job in meiner alten Branche angefangen, war im Consulting, den ich gehasst habe. Also der war so gar nichts für mich, mit Zeitdruck arbeiten und so. Das funktioniert nicht gut mit mir. Ich habe eine Angststörung. Ich habe quasi täglich Panikattacken gehabt eine Zeit lang. Ich hatte nette Kollegen, aber dieses auf Tempo und Druck arbeiten konnte ich nicht gut. Und ich war halt auch wirklich an dem Punkt, wo ich es einfach... Ich hatte so einen Widerwillen gegen das ganze Thema und die ganze Arbeit, weil ich mich über Jahre gezwungen habe, in diesem Bereich zu arbeiten und diese Karriere nicht aufgeben wollte. Und habe dann irgendwann entschieden, so geht's nicht weiter, kann ich nicht machen. Und Quiltwerke, mein Kreativbusiness, lief gut. Und dann haben mein Mann und ich uns hingesetzt und haben gesagt, komm, dann ich gebe mir jetzt 1 Jahr Zeit und probiere all diese Ideen, die ich habe, aus und probiere das so groß zu machen, dass das quasi genug Einkommen erwirtschaftet für uns. Und das war vor 2 Jahren und mittlerweile ist es halt mein einziger Hauptberuf und ich liebe es. Liebe es, brenne dafür.
Wow, das ist so toll. Ich habe so richtig Gänsehaut und finde das so schön und so inspirierend. Und du hast aber so viele Sachen jetzt gerade angesprochen. Da würde ich gerne natürlich überall einmal gerne reingehen. Erstmal frage ich mich, wie hast du es geschafft, wenn du ja schon die ganze Zeit dieses Gefühl hattest, auch im Studium, eigentlich, es macht mir keinen Spaß weiterzumachen, weil ich kenne es von mir. Eine gewisse Zeit kann ich das auch aushalten, aber bei mir sind dann die körperlichen Symptome so extrem, ich habe gar keine Chance, dann weiterzumachen. Wie hast du dich dann durchs Studium noch durchgekriegt und durch die Promotion?
Ja, gute Frage, ne? Also ich frage mich das im Nachhinein auch. Ich glaube, es ist einfach so, wie wir groß geworden sind, dieses negative Runterdrücken und irgendwie sich auf das, was positiv ist, konzentrieren. Man macht so ein bisschen Selbst-Gaslighting, finde ich. Also habe ich zumindest so gemacht. Das waren halt einfach viele Dinge über die Jahre, Also erstens steckt man total viel Arbeit rein und denkt, wenn ich das jetzt irgendwie aufgebe, dann war es umsonst. Sehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr so, weil ich viel aus der Zeit mitnehmen kann in das, was ich jetzt, auch wenn es komplett anders ist. Man lernt ja trotzdem, man lernt aus allen Dingen irgendwas. Und ja, und als ich dann damit einen gewissen Punkt erreicht hatte, war für mich ganz tragend. Und es ist so immer noch schräg, finde ich, dieses Prestige, was damit kommt, als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich zu sein.
Ja.
Das bringt echt, also das habe ich immer und immer wieder erlebt, man dieses Oh, so dieser Moment. Und ich denke, ich habe dann immer gedacht, auch jetzt denke ich, dass das so, man wird fast überschätzt immer. Ich habe mich auch immer ganz so als, wie heißt das nochmal? Imposter-Syndrom und so. Ja. Genau, total gefühlt. Weil es alles ist, sind alles nur Menschen. Also ich habe mit Professoren gearbeitet, ich habe mit CEOs gearbeitet und so. Es sind alles nur Menschen. Und vor allen Dingen ganz oft auch so, dass man denkt, oh, so, ah, okay.
Ja.
Doch, also ich frage mich so oft, mit der Erfahrung, die ich habe, mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet, was für Idioten hohe Positionen erreichen können und wie die dahin gekommen sind. Immer wieder. aber dann diesen, also das aufzugeben, diesen Teil der Identität aufzugeben, vor allen Dingen auch dann für eine Karriere, wo man komplett unterschätzt wird. Ah, okay, du nähst so. Okay, das ist so. Ich nähe Oma-Kissen und verkaufe die auf dem Markt. So ist so das Bild von vielen Menschen. Ich habe einen kleinen Etsy-Shop und mache minus 20 Euro im Monat. Mhm. So, der Wechsel war hart.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil deswegen ist ja die Geschichte aber auch so interessant, weil das einfach so ein krasser, so ein starker Kontrast ist einfach. Ne? Und ich frage mich dann, also ich kenne das ja, weil wir sind ja gleiche Generation, ne? Auch Eltern aus dem Ruhrgebiet, auch Arbeitereltern, wenn ich das jetzt auch so, ne, sagen kann.
Ja, absolut.
Und ne,
ja.
Da ist natürlich immer auch dieses Leistungsdenken und man muss was durchziehen, man muss mal die Zähne zusammenbeißen. Und
genau, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja, genau, das haben wir alle gehört. Und ja. dann macht man das ja auch nicht einfach so, ne? Und jetzt war ich ja quasi live dabei, als du deine kreative Ader entdeckt hast. Ich war ein bisschen überfordert damit, weil als ihr geheiratet habt, weißt du noch, ihr habt geheiratet,
stimmt.
Und dann hast du deine ganzen Freundinnen eingeladen zum Basteln, weil du hast deine Hochzeit einfach komplett selbst organisiert und gestaltet. Du hast also von Platzkarten über Einladungskarten über Menü, also alles, was man sich vorstellen kann, hast du ja selber gemacht.
Richtig.
Und dann saßen wir da in eurer Kölner Wohnung mit Prosecco und haben geschnitten. Und ich habe nur gedacht, was mache ich denn hier? Weil da war noch so der Punkt, dass ich so dachte, basteln ist einfach so überhaupt nicht meins. Aber ich habe total gemerkt, wie du da drin aufgegangen bist. Und ich habe damals schon so ein, ja, ich habe da ja nicht ganz bewusst drüber nachgedacht, aber ich fand das total faszinierend, dass jemand so eine Liebe dazu und so eine Leidenschaft haben kann, obwohl er aus so einem ganz anderen Gebiet kommt irgendwie. Kannst du dich noch erinnern, wann das so war? Also und wie du dann selber darüber gestaunt hast vielleicht auch? Und wusstest du immer, dass du kreativ bist?
Ich habe immer gedacht, ich bin nicht kreativ. Ich hatte immer ganz schlechte Noten im Kunstunterricht. Und was ich überhaupt nicht kann, ist malen, zeichnen. Null Talent. Ich habe das Gefühl, meine Hand tut nicht das, was sie tun soll. Ist überhaupt nicht mein Medium. Und deswegen habe ich immer gedacht, ich bin nicht kreativ. Und jetzt, wo du es sagst, ich glaube tatsächlich, die Hochzeit war so ein Katalyst. Es hat so das Streichholz quasi, mit dem es so losgegangen ist. Und ja, da habe ich so quasi die Welt der Papierkreativität und so. Ich glaube, ich habe dann angefangen, Karten zu basteln und so. Und habe so wirklich so Feuer gefangen. Wie gesagt, immer nur als Hobby. Und damit ging es dann los. Und ja, habe es halt auch nie ernst genommen. Oder als ernsthafte Möglichkeit in Erwägung gezogen. Aber es ist in einer komplett anderen Branche. Und ich überlege gerade, wie sehr anders das jetzt tatsächlich ist, was ich tue, weil ich leite ein Business, ich mache Business-Entscheidungen. Also ich Patchwork und Quilten ist meine Branche, aber ich verkaufe nicht genähte Dinge. Also ich verkaufe Online-Kurse, ich schreibe Schnittmuster. Mittlerweile entwickle ich physische Produkte und verkaufe die. Ja, ich nähe. Ja, ich bin kreativ und verkaufe auch ein Stück weit meine Kreativität, also meine Designs und so weiter, meine ja Kunst quasi. Aber in erster Linie ist mein Job Business und überlegen, wie funktioniert Kundenpsyche, wie geht Marketing, Buchhaltung, steuerliche Fragen über Grenzen hinaus quasi. Wie finde ich meine Kunden? Didaktik, unterrichten? Wie kann ich was so vermitteln, dass man das gut versteht? Also,
und wie hast du dir das, also hast du dir das alles selber beigebracht? Oder wie war das schon einfach vorhanden? Das Wissen kann ja gar nicht alles vorhanden gewesen sein, aber du hast dir das einfach selbst erschlossen, alles?
Also ich würde sagen, ich habe schon immer Interesse an Wissensvermittlung gehabt. Ganz lange, zu Schulzeiten wollte ich immer Lehrerin werden, ganz, ganz, ganz lange. Ich weiß gar nicht, warum ich mich letztendlich dagegen entschieden habe. Mittlerweile bin ich froh, weil ich weiß, mein Mann Lehrer, ja, ich weiß, wie krass hart der Job ist. Und als jemand, der halt ganz schnell überstimuliert wird, ich könnte es nie tun. Die Lautstärke, ich könnte diesen Job niemals ausführen. Also Chapeau an alle Lehrer. Aber ich habe immer Nachhilfe gegeben, also so 1:1 Wissensvermittlung quasi. Und in dieser Quiltwerke, in diesem Quiltwerke-Werdegang hatte ich die Gelegenheit, so in YouTube-Videos zu sein und Dinge zu erklären. Und das Feedback war so, du kannst so gut erklären. Und wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, das könnte was sein, in die Richtung könnte ich gehen. Und hat dann meinen ersten Kurs gemacht und gemerkt, das ist wirklich ein wichtiger Baustein, da kann ich drauf aufbauen und in die Richtung gehen. Ich habe angefangen mit, oh Gott, wie mache ich überhaupt eine Gewerbeanmeldung? Also du fängst halt wahnsinnig klein an und es gibt so viele kleine Mini-Hürden erstmal anfangs zu nehmen und dann gibt's so viele Stichwörter und Begriffe und alle sagen, ja, und du musst unbedingt einen Newsletter machen und achte direkt auf Search Engine Optimization und was weiß der Teufel nicht alles. Also es gibt ja so viele Schlagwörter, die bei so einer Gründung auf dich einprasseln und es ist total überfordernd.
Wie kannst du da dranbleiben? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Man merkt zwar, man macht etwas gerne, aber gibt es dann auch so Rückschläge zwischendurch? Und wie schafft man es, sich dann zu motivieren, dann dran zu bleiben?
Ich hatte nie den Druck, dass es erfolgreich werden muss. Weder finanziell noch, weil ich gesagt habe, so, ich brauche jetzt eine zweite Karriere oder eine andere Karriere und deswegen muss das jetzt funktionieren. Das heißt, es war immer nur was ich aus Spaß gemacht habe. Und ich glaube, der fehlende Druck hat dem so ein bisschen mehr Leichtigkeit gegeben. Und dann quasi einfach mal machen und Schritt für Schritt. Also sich immer mit einem Thema beschäftigen, das dann durchexerzieren und ausprobieren. Erfolge motivieren wahnsinnig. Dann beschäftigt man sich auch gerne mit dem nächsten problematischen Thema. Und bei Misserfolgen, ich reflektiere grundsätzlich ganz, ganz viel. Ich lebe viel zu sehr in meinem eigenen Kopf und habe das aber auch im Business immer direkt von Anfang an automatisch gemacht, dass ich reflektiert habe. Also mein erstes Schnittmuster kam gut an, wurde insgesamt 56 Mal verkauft. Ich hatte in meine Webseite alle möglichen Dinge, um das alles aufzubauen, glaube ich, anfangs ungefähr 600 Euro investiert von meinem Geld. Und dann ist das Schnittmuster gut angekommen mit 56 Verkäufen. Und ich habe so quasi meine Investition wieder direkt rausgekommen. Das war schon mal voll motivierend. Und da habe ich mein zweites Schnittmuster geschrieben und das wurde 6-mal verkauft.
Oh, siehst du, und da würde ich schon aussteigen. Jetzt sagt mir, wie man dranbleibt.
Ja, also Ich habe reflektiert, warum das jetzt nicht, und habe tatsächlich in dem Prozess gemerkt, beim Schreiben, beim Fotos erstellen und so, hat mein Bauch schon nicht Ja geschrien. Also eigentlich wusste ich es vorher, dass es nicht gut ankommen wird. Und ich habe es aber trotzdem unbedingt durchziehen wollen. Ja, und habe einfach dann quasi überlegt, okay, die Fotos waren voll schlecht. Der Sample-Quilt sah nicht gut aus. Ich habe in dem Prozess gelernt, wie wichtig es ist, dass meine Probeversion gut aussieht und inspirierend ist. Solche Dinge. Oder auch, wie wichtig das Marketing und die Werbung rund unserem Release ist. Wenn ich die schnell mache, dann ist es halt nicht erfolgreich. Solche Dinge. Ja, und dann eins nach dem anderen so. Und klar gibt's Release. Es gibt so Release und Produkte, die sind so, wie ich das erwartet habe quasi. Dann gibt's welche, die sind erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Und dann gibt's welche, da denke ich, hätte ich jetzt gedacht, dass das besser läuft. Aber das wechselt sich ab. Irgendwie bleibt man dann doch dran mit der Zeit. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, aber...
Und jetzt, ich habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist es ja erstaunlich, wenn du ja damit erfolgreich bist, dann heißt es ja auch, dass es sehr viele Abnehmer gibt oder andere, die auch nähen. Also es ist mir total... Also ich kann es mir gerade noch gar nicht so vorstellen, dass diese Nähbubble oder diese Quiltbubble so riesig ist auf der ganzen Welt offenbar. Was glaubst du, warum das so viele Leute anzieht und warum das so viele Leute machen?
Nähen ist Bewegungsmeditation. Für mich und für ganz viele andere Menschen, die nähen, ist es so, dass wenn man sich an die Nähmaschine setzt und mit den Händen arbeitet, und entweder man hat ein komplexes Projekt und konzentriert sich darauf und kann da so voll, also die Gedanken sich voll auf dieses komplexe Problem konzentrieren, da kommt man in so einen Flow, das ist wahnsinnig entspannend und beruhigend. Oder es gibt dann auch Projekte, die sind gerade im Patchwork, sind ganz, ganz, da wieder, man wiederholt den gleichen Schritt hunderte Male. Und da kann der Kopf aber auch einfach so mal wegdriften. Und für mich wird alles ruhig. Also für mich wird mein Kopf ruhig, wenn ich nähe. Es gibt Tage, es klappt nicht immer, aber es gibt Tage, da setze ich mich hin und dann nähe ich 3 Stunden und arbeite an einem Projekt. Und ich bin fertig und ich habe das Gefühl, ich war beim Kurzurlaub.
Boah, ich glaube, ich werde auch jetzt anfangen. Wir sind offenbar ja beide sehr, also Menschen, die sehr, sehr viel denken, die ständig im Kopf sind. Und ja. Du hast es ja schon gesagt, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie Meditation. Und das ist ja eigentlich auch so das Ding. Also man möchte ja manchmal einfach, dass Ruhe im Kopf ist, ne? Und da gibt es ja verschiedene Methoden. Und du hast da deine entdeckt und dann bist du auch noch so wahnsinnig erfolgreich damit. Und was ich mich auch gerade noch gefragt habe, wenn man dann so einen Switch macht und so einen Kontrastberuf dann plötzlich hat, hast du dir Gedanken gemacht, was deine Außenwelt sagt, also auch vielleicht deine Familie, weil das sind ja so Dinge, die würden mir dann durch den Kopf gehen, was denken denn die anderen? Nicht, dass das ist nicht gut, wenn man das so doll macht, aber kann ich mir vorstellen, ob das oder dass das vielleicht bei dir auch so war?
Ja, absolut. Absolut. Gerade meine Eltern, die waren nicht sehr begeistert. Ich glaube, mittlerweile sehen die das anders. Also die sehen halt, dass es funktioniert. Ich glaube, der Job von Eltern ist ja, sich Sorgen zu machen um seine Kinder. Idealerweise behalten die Sorgen für sich. aber ich glaube, das hört ja nie auf. Ne? Das Job Nummer 1 ist die Sicherheit der Kinder. Und wenn die halt aus dem Wald heraus sind, dass sie sich versuchen, selbst umzubringen, indem sie von der Mauer springen, dann ist es halt Jobsicherheit, die richtigen Entscheidungen im Leben treffen und so. Und Eltern wollen, dass die Kids sicher sind. Ja, und für meine Eltern, Arbeiterfamilie, war halt die Akademikerlaufbahn der Erfolg. Also ich habe alles genau das, was sich vielleicht sogar meine Eltern für sich selbst irgendwann gewünscht hätten, hatte ich erreicht und schmeißt das so weg. Das war unbegreiflich. Und nicht nur für meine Eltern, auch für andere. Und ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die denken, warum, was, so? Und weil die auch, glaube ich, einfach nicht verstehen, dass ich eben nicht zu Hause sitze und Tischdeckchen nähe und die auf dem Markt verkaufe, sondern halt halt da eine Marke quasi hochziehe mit. Und
selbst wenn du das machen würdest, selbst dann wäre es ja auch okay. Ne? Also selbst wenn du Deckchen nehmen würdest auf dem Markt verkaufen.
Richtig, das ist da hast du absolut recht. Ja,
man versucht dann immer noch, sich so, also so ein bisschen kommt man, glaube ich, immer wieder so in die Rechtfertigung, oder? Also,
richtig, hörst du ja auch. Mache ich ja jetzt quasi gerade selber. Hast du absolut recht.
Wollte dich jetzt gar nicht irgendwie bloßstellen, aber weil es kommt mir total bekannt vor, dass man das so macht. Ja. Und das wären auch meine Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen würden. Und du hast es selbst jetzt gerade schon gesagt, du hast einmal den Begriff Überstimulation genannt und dann hast du aber auch von deiner Angststörung ganz kurz schon gesprochen.
Ich finde es ganz schwer zu rekapitulieren und zu nachträglich zu verstehen. Ich glaube, dass ich schnell überstimuliert bin und generell meine Hormone, meine Gefühle stark beeinflussen. Das war schon immer so. Dass es dann wirklich problematisch wurde nach der Geburt meiner ersten Tochter. Ich weiß nicht, ob es quasi Postpartum Anxiety ist, also quasi durch die Hormonumstellung nach der Schwangerschaft irgendwie nochmal extrem ausgelöst wurde. Ich habe lange Zeit gedacht, so dass die Tatsache, dass ich mich immer wieder selber gepusht habe, um über meine eigenen Grenzen zu gehen, mit einem Baby, wo ich nicht genug schlaf, aber irgendwie muss es weitergehen. Eigentlich will ich mich nur hinlegen und heulen, aber nein, ich muss irgendwie durch diesen Tag und ich muss das jetzt alles hier irgendwie schaffen, dass ich quasi meinen Körper trainiert habe, oder meinem Körper beigebracht habe, diese Cortisol-Adrenalin-Level hochzuhalten, damit ich irgendwie funktionieren kann. Keine Ahnung, vielleicht war es so, vielleicht ist es auch wieder nur so ein Punkt, wo ich einen Grund suche, warum ich selber an allem schuld bin. Aber in etwa zu diesem Zeitpunkt ging das los, ohne dass ich das gemerkt habe, was da passiert. Also was, das war ganz, ganz lange unerkannt. Ich habe dann ein paar Jahre später habe ich eine Gesprächstherapie angefangen. Und da bin ich halt, bei mir ist es so, dass wenn ich eine Phase habe mit hoher Anxiety, also hohen Cortisol-Level, wo ich halt, wo ich merke, gerade ist schlimm mit, ja, wo, wie erkläre ich es? High Anxiety halt, ne?
Große Angst, wo spürst du die dann? Wo im Körper muss man sich das vorstellen?
Also, am schlimmsten ist, dass es, ich nenne ein Beispiel. Mein Mann und ich, meine kleine Tochter, die musste mal notoperiert werden. Und mein Mann und ich haben die halt quasi in den OP fahren. Die war zwei, wurde in den OP gefahren und wir mussten 2 Stunden da stehen und warten und wussten nicht, wie sie zurückkommt, was passiert. Und dieses Gefühl im Körper, was, wie sich der Körper dann innen anfühlt, diese krasse Anspannung, dieses Gefühl, das ist Anxiety, so fühlt sich das an. Und dazu Gedankenrasen hat man in der Situation ja auch. Also, was könnte passieren? Man, ne, alle schlimmen Dinge, die irgendwie passieren könnten, hat man auch. Also, das ist, wenn ein schlimmer Anxiety-Tag ist, dann fühlt sich so an. Und dann gibt's natürlich so graduell mal mehr, mal weniger. Ich finde es immer total. Eins der Dinge, die mich am meisten stört, ist, dass ich nicht weiß, warum. Hm. Ich wach teilweise auf und dann passiert eine Kleinigkeit, die so einen körperlichen Schub auslöst an Cortisol. Und ich verstehe nicht, warum es an dem Tag so ist. Ich kann nicht sagen, ah, okay, jetzt ist es irgendwie Hormontag 37 oder weil irgendwie irgendwas besonders, immer wenn irgendwas Spezielles passiert, dann passiert das. Sonst ist so, ich kann's überhaupt nicht steuern oder vorhersehen. Und der Kopf ist wahnsinnig laut. Also du hast die ganze Zeit rasende Gedanken. Gedankenrasen.
Das genau, darum
so
oder
ermüdend.
Und um alle Themen dann irgendwie.
Um alles. 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 Gern auch alles Negative. Alles, was einem einfällt. So. Zu allen Themen. Alle Sorgen, die man so im Alltag hat. manchmal habe ich das Gefühl, ich finde mich in dem Gedankenrasen gar nicht mehr selber. Ich weiß gar nicht mehr, der rote Faden, das Ich geht so ein bisschen verloren. Das ist schlimme Anxiety so. Und bei mir ist es so, dass ich oft, wenn ich in so einer Phase bin, für eine lange Zeit, dann kippt's in eine depressive Phase. Also entweder ich fliege zu hoch in der Anxiety quasi, oder ich fall zu tief. Depression, wo halt ja sich alles schwer anfühlt.
Wie schaffst du so einen Tag, wenn du diese Anspannung hast? Also wenn was ich mir vorstellen kann, ist diese extreme innere Unruhe, das kenne ich von mir. Also auch Gedanken sowieso auch immer, auch ganz schlimm, sodass man sich gar nicht reguliert bekommt. Also das Nervensystem ist einfach überhaupt nicht mehr in dem vorgegebenen guten Rahmen, sondern wirklich darüber hinaus. Das kenne ich. Aber wenn man jetzt so diese Angst, die du gerade beschreibst, ich kenne auch original die gleiche Situation mit dem Kind im OP, in der Notaufnahme oder in der Notoperation. Ja. Das heißt, ich weiß ja, wie sich die so anfühlt, aber das ist dann ja so situativ. Das ist dann ja, das geht ja vorbei dann irgendwann, ne? Dann wird man ruhiger. Aber wenn du sagst, du hast das dann so lange, über Stunden oder Tage, wie schaffst du denn dann deinen Alltag?
Frage ich mich manchmal auch. Weniger, mal mehr und mal weniger gut. Also über die Jahre findet man habe ich verschiedene Mechanismen gefunden, die für mich gut funktionieren, um so die Spitze wegzunehmen. Aber ich überlebe bis zum Abend und gehe schlafen und hoffe, dass es am nächsten Tag besser ist, letztendlich. Und generell versuche ich halt seit Jahren Wege zu finden, um diese Peaks abzuflachen. Also ich weiß mittlerweile, das geht niemals weg. Das ist was, mit dem ich für immer leben werde. Aber ich versuche, also mittlerweile auch mit Medikamenten, einfach die Peaks abzuflachen, weil es schon Tage gibt, da habe ich das Gefühl, es ist unaushaltbar. Ich möchte nicht noch 20, 30, 40 Jahre da durch. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe, ganz ehrlich. Also es ist schon in manchen Zeiten ganz schön hart. Und es gibt verschiedene Dinge, die helfen. Ich weiß, ich muss ganz doll auf meinen Schlaf aufpassen. Wenn ich zu wenig schlafe, dann sind die Tage schlecht. Bewegung hilft total. Muss doch nicht mal unbedingt jetzt irgendwie harter Sport sein oder so. Aber es gab eine Phase, da bin ich quasi jeden Tag einmal raus. Da habe ich meinem Mann gesagt, ich muss spazieren gehen. Der wusste schon genau Bescheid und dann bin ich losgelaufen. Nähen für mich ist einfach die Kreativität, dieses Rauskommen. Ich weiß, ich kann dann keine guten Lockengeräusche und so. Also mein Mann ist da wirklich der Fels in der Brandung, der kennt das und weiß das so gut. Ich kann dem sagen, ich brauche jetzt gerade eine Pause und der sagt, gut, geh so. Und der übernimmt dann alles. Mhm. Ja.
Und du hast mir das mal erklärt mit den Medikamenten, wie der Unterschied dann war. Magst du das auch nochmal erzählen?
Ja, also ich habe ganz lange mich geweigert, Medikamente zu nehmen. Weil ich aus zwei Hauptgründen. Erstens hatte ich total Angst davor, dass ich nicht mehr ich selber bin, also irgendwie stumpf werde oder so, also was da irgendwie mit mir passiert. Und Grund Nummer zwei war eben, dass das immer die letzte Möglichkeit war und ich so Angst davor hatte, dass es nicht klappt. Weil was, wenn es nicht klappt? Dann ist auch die letzte Möglichkeit ausgeschöpft, dann gibt's keine Hilfe mehr, so quasi war der Gedanke. Und ich habe dann vor, wie lange ist das jetzt her? 2,5 Jahre, glaube ich, habe ich das erste Mal Sertraline, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Amerika ist es Zoloft, das ist so ein Medikament, das quasi hilft, dass du mehr Serotonin, das ist das deutsche Wort, im Gehirn hast, ja, dass das Level, also dass das nicht so schnell abgebaut wird, dass sich das Level im Gehirn erhöht und fängst wirklich mit einer Babydosis an. Bei mir, habe da so empfindlich drauf reagiert. Also man sagt eigentlich, dass ich dann quasi so das Level über teilweise mehrere Wochen aufbauen muss und man halt mehrere Wochen lang nichts merkt. Und bei mir war es so, dass ich nach 2 Tagen bin ich morgens wach geworden, habe mich im Bett hingesetzt und habe das Gefühl, das hat sich so angefühlt, wenn, kennst du, wenn du die so, keine Ahnung, Twister oder so, so einen Katastrophenfilm schaust und es ist so laut und wild und es ist so eine Szene, wo halt ganz viel los ist, visuell und Geräusche, und dann kommt so ein Cut und dann ist man plötzlich im stillen Raum. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich ganz plötzlich im stillen Raum und als wären halt die Geräusche weg. Dieses Gedankenrasen war weg und übrig war nur noch ich. Und alles, was ich, also ich habe versucht, es meinem Mann zu beschreiben, und alles, es war einfach normal. Ich habe mich einfach normal gefühlt. Werde ich nie vergessen, den Morgen. Leider ist es nicht immer so und leider war ich da auch schon eine ganze Weile nicht mehr, weil gerade gehe ich durch die Vorwechseljahre und mit Hormonen und so ist gerade alles ein bisschen doof. Aber wenn sich jemand Sorgen macht, so wie ich, und sich Gedanken macht, ob Medikamente eine Möglichkeit sind oder nicht, dem kann ich nur sagen, also für mich war es wirklich ein Game Changer. Ich hatte ein richtig gutes Jahr dann damit, auch mit wirklich Mini-Dosis, und habe halt auch einfach dann in dem Jahr gelernt und verstanden, dass nicht ich das Problem bin, sondern das ist was mit mir passiert. Ich habe halt, also du, wenn du halt mit Anxiety und Depression und so zu tun hast, du hast halt, ich habe meine Kinder angemotzt, wenn ich nicht wollte. Ich hatte einfach nie die Geduld, die ich haben wollte. Ich konnte Dinge nicht so tun, wie ich wollte, wie ich es vielleicht bei anderen gesehen habe. Du hast halt immer gedacht, warum können die das, warum kann ich das nicht? Und als es mir dann normal ging, habe ich gemerkt, ja, wir spielen hier auf komplett anderen Parcouren. Also das ist so, als würde jemand über ein Feld laufen, im normalen Leben, und ich muss aber hier den High Agility Schwierigkeitsgrad 12 absolvieren, um zum gleichen Ziel zu kommen. Das ist einfach nicht vergleichbar, und kann ich mich noch so sehr anstrengen.
Ja, das ist wirklich puh.
Ich konzentriere mich auf andere Dinge. Ich gebe meinem Gehirn andere Dinge zu tun. Ich an guten Tagen versuche ich mir ganz doll zu merken, wie es ist und das, also wie sich gut anfühlt, dass es gut gibt. Und in depressiven Phasen, also mir geht es zumindest so, dass ich halt nicht mehr, es fühlt sich so an, als wäre es nie anders gewesen. Man kann sich nicht dran erinnern, dass es irgendwann auch mal gut war.
Nee, und man glaubt auch nicht richtig dran, dass es nochmal gut wird, weil ja dann die ganze, also man empfindet ja keine Freude mehr, und auch, man hat ja auch irgendwie in diesen ganz extremen Phasen, glaube ich, ja auch dann das Vertrauen nicht mehr. Einfach weil man ja nichts fühlt. Man ist ja so matt, man kann es schwer erklären, ne, diese depressiven Phasen. Wie du sagst, man schreibt es sich vielleicht sogar auf, man versucht es sich zu merken, aber in dem Augenblick, wo man so tief drin steckt, ist es ganz, ganz schwer. Also da braucht man, glaube ich, oder da hilft es vielleicht in diesem Fall, dass wir so einen Kopf haben, wo das alles abgespeichert ist, dass wir dann so sachlich darüber nachdenken, weil und wissen, okay, es ist jetzt gerade so. Wir brauchen aber jetzt gar nicht in diese Gedankenspirale kommen, das wird nicht mehr gut, sondern wirklich so Tools zu finden, um so halbwegs da durchzukommen.
Richtig, ne? Genau. Und ich versuche meinem Gehirn und meinem Kopf nicht zu erlauben, in diese Negativspirale reinzugehen. Und ich habe dann den ganzen Tag einen Podcast an, ich gucke Serien, ich achte darauf, dass die Stimmung von den Dingen, die ich konsumiere, positiv ist. Jetzt nicht unbedingt nur Komödien, aber halt nichts Schweres. Ich lese und schaue keine Nachrichten. Und
hast du es mit Tanzen schon versucht?
Nee, noch nicht, aber da habe ich vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Also ich sehe es immer mal wieder als Coping-Mechanism von Leuten und denke, das musst du auch ausprobieren. Habe ich aber noch nicht. Machst du das?
Ja, ich mache das. Das ist richtig gut. Und es ist sowieso schon immer so gewesen, dass Musik viel bei mir auslöst und viel machen kann, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Selbst wenn ich dann eigentlich das Gefühl habe, boah, ich kann gar nicht, ich will eigentlich gar nichts machen, dann zwinge ich mich dazu, weil ich habe dann so ein Lied, was ich immer wieder anmache. Und dann tanze ich wirklich so, als ob mich keiner dabei sehen würde. Ne? Also ich, das ist ja dieses mit dem Körper, dieses Embodiment einfach, ne? Dass du wirklich mit deinem Körper etwas machst und danach, es ist nicht alles dann immer super gut, aber es geht in eine ganz gute Richtung auf jeden Fall. Es ist ein Tool von vielen. Ne? Manchmal hilft es mir, dass ich dann mehrere Tools hintereinander anwende. Also, dass ich tanze, dass ich rausgehe, spazieren gehen, also wie bei dir auch, ne? Bewegung auf jeden Fall super wichtig. Ich journal und ich meditiere, ne? Und solche Sachen. Also alles, was man auch so kennt, diese klassischen Sachen. Aber ich muss echt sagen, so tanzen und den Körper bewegen, das ist wirklich nochmal was anderes. Also richtig gut auf jeden Fall. Also wer jetzt zuhört und auch also man muss ja auch nicht depressiv sein dafür, ne? Man hat ja auch Tage, also wenn man einfach nur mal schlecht drauf ist oder so, da hilft es dann manchmal auch. Manchmal ist es auch okay, das anzunehmen und da so durchzugehen. Ich glaube, das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das lernt man ja auch, wenn man älter wird, dass man einfach weiß, das ist so die Erfahrung und die ist ja in einem drin auch. Es wird irgendwann wieder gehen. Es sind immer Wellen, es geht immer hoch und runter. Ich habe mich oder ich frage mich manchmal, denke mir, es wäre auch ganz nett, wenn diese Tiefen halt manchmal nicht so tief wären irgendwie, ne? Ich
weiß nicht, total. Ja. Und einfach das über so einen langen Zeitraum zu machen oder durch diese Achterbahn schon über Jahre zu gehen und dann ist halt immer wieder so ein schlimmer Tag. Ich werde dann so wütend, dass es schon wieder so ist und einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, dann damit irgendwie zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin dann stur. Ich muss auch sagen, ich habe kein gutes Jahr aktuell. Mir geht's aktuell auch gerade nicht gut. Und ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche endlich mir wieder eine neue Therapeutin hier gesucht. Habe seit Deutschland nicht mehr gemacht. Weil ich auch gelernt habe, und da kann ich ein Buch empfehlen. Vielleicht kann man das auch in den Dings unten schreiben oder so.
Die Shownotes, ja, das genau, sind richtige Profis. Profis.
ein Buch, das ist von einer Comedian quasi, einer amerikanischen Comedian, die heißt Christina Kusnitsch, kennst du die? Die macht so Elternparodie auch und so. Und die hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Ich spreche jetzt von dem ersten Buch, das heißt Hold On, But Don't Hold Still. Und die schreibt über ihre eigene Erfahrung mit Depressionen. Und da gibt's ich finde das Buch generell, ne, manchmal resoniert so ein Buch ja mit jemandem sehr. Und das hat wirklich sehr mich sehr abgeholt und angesprochen und hat mich da in vielen Dingen wieder gesehen. Also so wie ihre Depressionen sind, so schwer sind meine nicht. Aber die hat halt beschrieben, dass es halt Phasen gibt, wenn man wirklich ganz tief im Loch ist, dass man sich, also dass es ihr hilft und dass sie das allen Menschen empfehlen würde, dass man sich an seinen Liebsten festhält, hold on, ja, weil ne, schwere Depressions, Suizid und so, es gibt, ne, gibt auch wirklich schlimmes Ende, dass das Ganze nehmen kann, aber hold on. Und dann, but don't hold still. Aber geh gleichzeitig auch einen Schritt vorwärts. Und wenn das auf Händen und Füßen ist, weil es halt so hart ist, aber bleib nicht da, sondern mach einen Schritt. Und wenn der noch so klein ist, mach einen Schritt. Und das mache ich tatsächlich jedes Mal. Und wenn es nur für mich dann der Anruf ist oder das nach einen Tag habe ich nur geschafft, mich umzuhören und zu fragen, hat jemand eine Empfehlung für einen neuen Therapeuten? Das war alles, was ich geschafft habe. Aber ich habe den einen Schritt gemacht an dem Tag.
Und der ist und so, dann, so wichtig,
genau,
dieser eine
und dann
Schritt.
Einen anderen Tag habe ich es geschafft, dann die Therapeutin anzuschreiben. Ne? Und so, also jeden Tag einen kleinen Schritt. Einen Schritt nach vorne. Auch wenn man schon so, so viele Schritte gemacht hat und es halt auch immer wieder tun muss, aber wenn sie noch so ein Satz, wenn sich nichts ändert, dann ändert sich nichts. Das hat auch so mit mir resoniert. Mhm. Wenn ich halt nichts tue, um eine Veränderung zu bewirken, dann wird sich auch nichts ändern.
Mhm. Aber da muss man echt wirklich auch stark sein, ne? Also gerade in diesen akuten Phasen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ich glaube, dadurch, dass man ja das kennt auch, da klappt es dann immer mal ein bisschen besser. Was ich mich jetzt gefragt habe auch noch, in der Zeit, als wir uns ja häufiger gesehen haben, hattest du da die Angststörung auch schon oder hattest du da andere Dinge oder so depressive Episoden? Kannst du dich dran erinnern?
Ich weiß es Ja.
Das war ja so, als wir so in den 20ern waren.
Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Ich weiß, es gab eine schwere Phase, da war ich auch 6 Wochen krank geschrieben. Es hatte noch andere familiäre Gründe. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwas Klinisches hinterlag oder einfach nur da so eine schwere Phase in der Familie. Da war ich frisch verheiratet, also so 28, 29. Wir haben ja viel so in den Anfang 20ern, ne?
Anfang, Mitte 20. Mhm. Wir haben uns kennengelernt in einer Phase, in der es mir auch nicht gut geht. Das war meine erste wirklich tatsächlich auch depressive Phase, als ich ja meine Ausbildung abgebrochen habe und nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich glaube, da haben wir uns dann irgendwie so kennengelernt oder vielleicht genau eigentlich mittendrin auch. Ich glaube, ihr wart auch mal, wart ihr mal da, wo ich die Ausbildung gemacht habe? Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Aber genau, da hatte ich das schon und dann ging es ja eigentlich erstmal immer weiter bergauf. Und das kam bei mir halt auch immer wieder. Also wie gesagt, sind immer so Wellen. Und was ich aber ja jetzt in diesem Jahr festgestellt habe, ist ja, dass es mir gut geht, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die so ähnlich ticken. Also es ist jetzt auch eigentlich, man braucht gar nicht irgendwie jetzt eine Diagnose haben oder aussprechen, warum das vielleicht so ist. Aber es gibt einfach Menschen, mit denen man sich dann, ja, da passt es einfach so gut, dass man sich dann mit denen wohlfühlt und dann, dass die Symptome dann auch einfach weniger sind vielleicht, ne? Kennst du das auch? Also, oder gibt es denn diese Menschen? Also, wirst du gut gespiegelt? Hast du da so ein Umfeld, die da auch Verständnis für haben? Was würdest du sagen?
Also, mein Umfeld hat sich ja erstmal radikal verändert in den letzten 3 Jahren, ne? Von Abschied von ganz, ganz vielen Menschen zu jetzt neuem Umfeld und das dauert gerade als erwachsene Menschen, dauert es so lange, bis man, also wir haben einen recht großen Bekanntenkreis, aber bis sich da irgendwie tiefe Freundschaften entwickeln, Freundschaft dauert halt Zeit, ne? Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine große Basis an Menschen habe, wo ich über solche Themen spreche. Was für mich einfach einen riesigen Unterschied gemacht hat, ist, dass ich darüber spreche und dass ich irgendwann entschieden habe, das nicht zu verheimlichen, sondern da sehr offensiv mit umgehe, weil ich halt lange Zeit es halt nicht getan habe, auch aus, ich weiß nicht, ob dein Hintergrund ähnlich ist, aber komme aus so einem Hintergrund, wo Therapeuten alle Quacksalber sind und über Probleme spricht man nicht und so. Wenn man das halt alles für sich behält und immer nur für sich ausmacht, werden die Probleme oft oder die Gefühle oft immer größer. Und wenn man darüber spricht, diese Scham ist halt dann, also ich weigere mich dafür zu schämen. Im Gegenteil, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es so, also wir machen Leben mit Schwierigkeitsgrad 12. Eigentlich kann man stolz drauf sein, dass wir es trotzdem schaffen, Kinder großzuziehen, Beziehungen zu pflegen, Jobs zu wuppen und selbstständig zu machen. Ja, also wie gesagt, ich weigere mich mittlerweile dafür zu schämen und dieses aus der Geheimniskrämerei raustreten und Entschuldigungen finden, warum ich irgendwie an dem Tag nicht gut sprechen kann oder das hilft mir total.
Und das ist so schön, Steffi. Ich finde das so gut, dass du das machst und ich freue mich so, weil ich hatte ganz ursprünglich, als ich dich angefragt habe, da war mir das ja gar nicht so klar, ne? Dass es dir so schlecht ging. Und da habe ich ja wirklich eher so diese Geschichte gesehen, ne? Dass du diesen komplett anderen Beruf dann gewählt hast und jetzt so ein eigenes erfolgreiches Business hast. Und dann ist es ja so nach und nach so rausgekommen. Und ich dachte nur, das ist auch wieder kein Zufall, weil ich beschäftige mich ja auch sehr viel damit, auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und viel mit auch psychischen Themen. Also es müssen jetzt nicht immer Erkrankungen sein, aber schon einfach solche Sachen auch wie Depressionen und so weiter. Und deswegen, ich finde das so gut, dass wir drüber reden. Und ich merke auch, ich denke ja jetzt nicht drüber nach, wie viele Leute uns dann vielleicht irgendwann mal hören, aber denke auch, ist auch egal, weil ich weiß einfach, dass sie aus diesem Gespräch etwas mitnehmen werden. Und falls da draußen jemand ist, der sich so ähnlich fühlt oder so, redet drüber. es hilft euch und niemand muss sich dafür schämen. Und ich glaube auch, dass es viel öfter vorkommt, als wir irgendwie Absolut. Denken. Und das ist das Tolle an unserer Generation irgendwie, dass wir sehr viel aufdecken. Ich meine, es ist herausfordernd. Wie du schon sagst, das war gerade ein gutes Beispiel. Leben hoch 12. Das ist ja auch so, wie bei mir, oder du kannst gerne erzählen, wie es bei dir auch war. Wir wollen ja immer perfekt sein und wir wollen immer alles besonders gut machen und wir haben uns ja auch selten Pausen erlaubt und dann auch Schwächen. Also wir haben ja das, glaube ich, so angesehen wie eine Schwäche, wenn man irgendwie nicht so funktioniert. Ne? Also bei der Kindererziehung oder Job oder so, ich frage mich heute manchmal, wie ich die letzten Jahre manche Dinge geschafft habe, wie meine Kinder so groß werden konnten, weil es einfach Tage gibt, wo man einfach nur ganz wenig schafft irgendwie. Ne? Und ich finde das super, dass man das immer mehr Leute darüber sprechen und guck, man kann ja trotzdem ein Leben führen. Ist ja nicht so, dass man nur weil man das hat oder weil man entweder eine Diagnose hat oder etwas über sich herausfindet, dass dann das Leben vorbei ist, aber man kann es sich einfach ein bisschen schöner machen und ein bisschen leichter machen.
Genau, genau. Und es ist ja, ist auch nicht so, dass wir das schwerste Leben haben. Es gibt immer Menschen, die haben es noch schwerer. Ja, aber das heißt, es macht es mir nicht einfacher, nur weil es jemand anderes schwerer hat. Ne? Ja, und wo du gesagt hast, dass andere Leute das hören, da vielleicht was mitnehmen, das ist auch ein Punkt, der echt heilsam ist. Ich habe ja auch eine Kundenbasis, eine gewisse Reichweite. Und als ich dann angefangen habe, da so offensiv drüber zu sprechen, ich weiß noch genau, ich habe die E-Mail auch noch. Habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Kundin, die 72 Jahre alt ist und die mir sagen wollte, dass die angestoßen, also das, was ich beschrieben habe über meine Angststörung und wie es mir damit geht. Und hat bei ihr so resoniert, hat bei ihr so was ausgelöst, dass sie sich nun auch Hilfe geholt hat. Und sie wollte sich dafür bei mir bedanken. 72 Jahre alt. Ja, ich kriege Gänsehaut gerade, als ich darüber spreche.
Krass, es ist nie zu spät. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, es ist nie zu spät.
Genau. Da ist es nie zu spät, absolut nicht.
Ja. Wie schön.
Und
Ich bin gespannt.
Ich finde es total, ich finde es übrigens echt spannend, wenn du erzählst, dass du damals, als wir uns gesehen hast, dass das da, war dir das damals bewusst, als du da durchgegangen bist? Weil ich habe das nicht gesehen. Also wir hatten auch, wir waren immer in einer Gruppe unterwegs, ne? Wir hatten wenig One-on-One-Kontakt quasi. Und mir war das nicht klar. Also es tut mir auch voll leid, wenn ich das jetzt von dir höre, dass ich da quasi Teil war, aber das überhaupt nicht.
Nein.
War es dir bewusst zu dem Zeitpunkt, was da passiert?
Ich wusste ja, dass es mir schlecht geht und es war schon auch so, dass das eine depressive Episode war. Das war auf jeden Fall klar und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt so, ich habe ja in den letzten 2 Jahren mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe dann auch nochmal über all diese Phasen nachgedacht und das war eigentlich so die krasseste Phase und da lag ich wirklich manchmal, also ich habe da zu der Zeit bei meiner Tante gewohnt, oben auf dem Dachboden und da hatte ich mir auch schon selber Hilfe geholt, also das habe ich auch sogar geschafft, also ich habe ja damals eine Ausbildung in Wuppertal gemacht zur Hebamme und habe schon relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie nichts, weil auch da war es so, das war zwar nett und eine ganz schöne Idee und eine schöne Vorstellung, aber ich wusste eigentlich schon tief drin, dass ich da etwas mache, wofür ich mich eigentlich nicht so richtig selbst entschieden habe, weil als ich so eine richtige depressive Episode hatte, da lag ich wirklich und konnte dann auch nicht aufstehen und habe wirklich gedacht, es geht nicht weiter. Also das war auch dann so weit, dass ich dachte, ich hätte gar keine Perspektive und dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht mehr aufwache oder so, ist nicht schlimm, dann ist so Erleichterung, ne, wenn ich jetzt nicht mehr aufwache. Das klingt jetzt wirklich krass, aber ich habe ja dann trotzdem, also das ist dann so, ne? Du lebst dann von Tag zu Tag, du machst dann immer wieder kleine Dinge und auch sowas, ne, dass du dich dann mit Leuten triffst. Und ich weiß aber auch nicht mehr so genau, ob ich dann auch so viel gemacht habe. Das ist ja auch so, selbst wenn man in einer Phase drin ist, ist der Tag ja trotzdem auch nochmal gibt es immer Höhen und Tiefen, auch in dem Tag so, ne? Also ich, glaube, dass ich mich dann auch öfter dann mal so aufgerafft habe und und dann ging das ja irgendwann weiter. Dann habe ich mich ja, dann so, ne, da kommt das eine zum anderen. Dann habe ich einen Nebenjob gefunden, um ein bisschen Geld zu verdienen. Da habe ich dann andere Leute kennengelernt. Die haben mich dann auch inspiriert, weil die haben sozusagen ein Jahr später Abi gemacht und waren dann in der Phase, dass sie studiert haben. Und dann habe ich mich mit eingeschrieben und so weiter. Dann ging das immer. Und dann hatte ich eigentlich erstmal ein paar Jahre Ruhe. Dann ging es mir erstmal ganz gut. Und ja, es ist ja auch nicht so, also ich habe ja nicht, wie soll ich sagen, also diese depressiven Phasen kommen ja zu bestimmten Zeiten, es hat ja einen Grund, warum es die gibt. Das weiß ich ja jetzt, wo der Grund liegt irgendwie. Ne? Heißt nicht, dass das dann nicht wiederkommt, aber die sind auf jeden Fall nicht mehr so extrem wie damals. Also ich habe einen guten Umgang damit gefunden, definitiv. Wow, jetzt habe ich mich auch richtig, jetzt habe ich richtig viel gesagt und mich auch geoutet, aber ich weiß, ich hab ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Ne? Also die Leute wussten das ja auch immer und wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin und ich weiß, dass die in einer, also dann war ja erstmal ein bisschen Ruhe und dann kam nochmal so eine akute Situation und die war auch nicht, das ist auch nicht immer mit Depressionen verbunden, da sind auch andere Sachen, also ich kann auch Panikattacken kennen, ich Hörsturz, Magengeschwür, alles was es so gibt und da waren dann auch immer Leute dabei, aber ich habe halt immer schon gedacht, warum passiert denn nur mir das? Und das ist nämlich eigentlich so ein Punkt auch gewesen. Das habe ich nie verstanden und das finde ich so wichtig, dass man das weiß irgendwann. Warum geht es denn mir so? Weil natürlich die meisten Menschen haben das ja nicht. Ne? Also die klar haben die auch Ups and Downs, aber so extrem, dass sie dann da im Bett liegen und Panikattacken haben. Also entweder erzählen sie einem das einem nicht oder das ist bei denen dann nicht so extrem. Und dann kommst du dir ja immer vor wie so ein, ja, als ob du so ein Problemfall wärst irgendwie, ne? Und dann versuchst du dich ja wieder noch mehr zusammenzureißen, um nicht so aufzufallen, damit du nicht wieder so die bist, die dann immer ein Drama hat oder so. Und so reißt man sich immer mehr zusammen, man maskiert ganz viel und bis man dann irgendwann Anfang 40 ist und einfach noch Sachen herausfindet und dann einfach nochmal vielleicht das Leben ein bisschen anders angehen kann.
Ja, genau. Ja, wobei die Statistiken, ich kenne sie nicht auswendig, ne? Aber es ist, ich lies es mal nach, wie viele Menschen mindestens einmal in ihrem Leben eine Depression haben oder regelmäßig Depressionen haben oder Medikamente nehmen. Hier in Neuseeland nehmen irgendwie, glaube ich, jede dritte Person Antidepressiva. Es ist verrückt, wie das ist hoch krass. Die Anzahl von Menschen ist, die mental irgendwie einen Support brauchen. Oder es ist einfach normal. Es ist einfach normal. Also alle gehen durch schwere Phasen mal in ihrem Leben. Und und bei manchen wird es dann so schlimm, dass es wirklich eine Depression ist. Und hoffentlich suchen die sich Hilfe.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich dann aber auch, ob es dann, das ist ja immer so eine große Frage, ne? Liegt das dann daran, an der Art und Weise, wie wir Menschen leben, also wie wir als Gesellschaft so funktionieren? Denn wenn immer mehr solche Krankheiten aufkommen und umso mehr Diagnosen es gibt, dann muss man sich ja vielleicht auch irgendwann mal hinterfragen, ob es an äußeren Umständen auch liegt. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer nur von innen herauskommt. Aber gut, das ist eine ganz große Frage.
Richtig,
und die werden wir nicht beantworten können. Wir können halt nur so unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen vielleicht inspiriert werden und dass sie vielleicht Mut aufbringen, sich helfen zu lassen. Ja. Und aber auch nicht nur, was die Mut aufbringen oder sich inspiriert fühlen jetzt durch diese Sachen, sondern auch durch deinen Weg, den du ja gegangen bist. Ne? Und du hast mir auch in einer Sprachnachricht hast du ja auch zu mir gesagt, dass du so Lust hast, Frauen zu unterstützen, zu supporten und dass du denen gerne zurufen möchtest, lauft endlich los. Gibt's denn da, was hast du noch für Visionen oder Ziele? Ich finde das manchmal schwierig zu beantworten, aber hast du das und wenn ja, welche sind das?
Generell oder beruflich oder beides vielleicht?
Sowohl als auch.
Gute Frage.
Think big,
genau. Also für mich ist, erstmal habe ich gelernt, dass ich versuche, konkrete Planung nicht zu langfristig zu setzen, weil ich über mich selber gelernt habe. Also erstens, ich selber wechsle immer, dann habe ich doch lieber auf das mehr Lust oder so. Und ich arbeite besser, wenn ich quasi gerade für meine aktuelle Idee brenne. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, so dieses Jahr mache ich das und nächstes Jahr das und so weiter. So versuche ich nicht mehr zu planen. Ich möchte das Business auf jeden Fall, also ich bin noch in der Wachstumsphase. Ich habe eine gewisse Anzahl an regelmäßigen Kursteilnehmern im Kopf. Aber ich möchte mein Basismodell beibehalten. Das sind erstmal Kurse. Ich möchte Menschen beibringen, das beste Hobby der Welt beibringen. Auch weiterhin Produkte entwickeln, physische Produkte entwickeln. Und dann kann ich mir vorstellen, noch quasi als drittes Standbein auch so eine Art, Business Support oder sowas aufzuziehen. Also, eben weil ich ein paar Jahre Vorsprung habe vor jemand, der jetzt ganz neu startet, noch fühle ich mich da nicht kompetent genug und noch habe ich da auch keine konkrete, also genau so muss es sein. Verschiedene Ideen, ob es jetzt Mentoring-Programme sind oder so Mastermind-Gruppen oder vielleicht sogar ein Podcast, wer weiß, weiß ich noch nicht. Aber das ist so eine Idee, der ich aktuell spiele. Und privat sind wir, glaube ich, hier gerade an einer guten Stelle. Mir ist dieses Jahr klar geworden, meine Große ist jetzt 13 und meine Kleine ist 9. Und in dieser Konstellation, dass wir vier halt unsere Sommer zusammen verbringen und das Leben so machen, da sind die Jahre gezählt. Es sind nicht mehr so viele. Also die geht dann die erste zur Uni oder was auch immer sie tun wird. Und dann sind wir nur noch zu dritt zu Hause und so. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, jetzt wirklich alles aus den nächsten 5 Jahren rauszuholen. Wir machen jetzt in ein paar Wochen meine Bucketlist-Reise hier in Neuseeland und versuche mich gerade sehr auf Erlebnisse zu konzentrieren. Also ich war jetzt am Wochenende mit meiner Großen, haben wir einen Töpferkurs zusammen gemacht oder back total gerne, das machen wir demnächst mit der Kleinen. Habe ich genäht. Einfach so ein paar Highlights einbauen, auch wenn das Leben total wild ist, aber wirklich sehr bewusst Erinnerungen erzeugen quasi. Und danach kann ich mir vorstellen, dass mein Mann und ich noch mal ein paar Jahre nach Europa kommen. Wir haben überlegt, dass wir voll gerne irgendwann mal in den Niederlanden wohnen würden für eine Weile. Also nicht so für immer oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass die für immer Basis für mich tatsächlich Neuseeland sein wird. Ich liebe es hier sehr, sehr, sehr.
Ach krass, ja.
Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, nach Deutschland zurückzuziehen. Nicht, weil ich Deutschland schrecklich finde oder so, sondern einfach, weil ich es hier so sehr liebe. Aber so ein paar Jahre, also wir gehen sehr davon aus, wir sind Weltenbummler-Menschen. Und die Kinder werden auch Weltenbummler. Und die werden nicht ihr ganzes Leben einfach hier leben, 2 Häuser weiter oder so. Und ich kann mir absolut vorstellen, den hinterherzuziehen. Und vielleicht ein paar Jahre immer Sommer-Ping-Pong zu machen. Also 6 Monate Sommer Deutschland oder Europa und dann 6 Monate Sommer hier. Ich finde Winter schrecklich. Ja, irgendwie sowas.
Aber das funktioniert ja super, wenn man einen Online-Business hat.
Genau, ich kann mein Business mitnehmen. Also klar, ich muss halt auch Sample nähen und so. Es ist schon ganz schön viel Kram. Aber mit der entsprechenden Organisation geht das absolut. Kann ich von überall auf der Welt arbeiten. Das ist einer der großen Vorteile, ja.
Ja, das klingt wirklich richtig gut. Alle Sachen, die du gesagt hast. Und es steht dann irgendwie an, dass ihr in der nächsten Zeit mal nach Europa kommt. Entweder du alleine oder als Familie. Ja. Ist da was
Leider
geplant?
Nicht. Ich würde so, so gerne. Also wir vermissen vor allen Dingen die Menschen natürlich in Deutschland schon sehr. Und durch den großen Zeitunterschied ist es auch nicht einfach, regelmäßig in Kontakt zu sein. Ich liebe WhatsApp-Voice-Nachrichten. Freunde kriegen von mir regelmäßig Privat-Podcasts quasi und andersrum. Aber die, also der Euro ist gerade sehr stark im Vergleich zum neuseeländischen Dollar. Da meine Kunden ja fast alle in Deutschland sind, super. Ich verdiene, wenn ich Euro verdiene aktuell. Aber gleichzeitig heißt das auch, dass eine Reise zu viert für uns aktuell unerschwinglich ist. Auch weil das sind ungefähr 30 Stunden Reisezeit pro Strecke, also pro, ne, pro hinher. Und dann, das machst du nur, wenn du lange Zeit bleiben kannst. Und durch Schulkinder, beziehungsweise ein Mann, der im Schulsystem arbeitet, geht das eigentlich nur in den langen Ferien. Die langen Ferien ist der deutsche Januar. Ja, muss ich jetzt. Muss
da möchtest du nicht hier sein.
Nach Deutschland.
Nein.
Und, ja, ja, genau.
Ach ja, Steffi, ich habe mich so gefreut. Es war so schön. Und,
ja, war wirklich schön.
Ja.
Schön, dich auch mal wieder live zu sehen.
Das
so bewegt.
Sascha, ja, ne, obwohl ich hier so hing, weil ich habe das Gefühl, dass das Mikro die ganze Zeit so ein bisschen runtergerutscht ist, aber ist nicht so schlimm. Ja. Ich habe dich auf jeden Fall auch gut gesehen und finde es so faszinierend, dass du da im T-Shirt sitzt und die Sonne da reinscheint. Ich habe zwischendurch Vögel zwitschern hören. Das klingt doch gut. Ja.
Ja, war echt schön.
Steffi, ich wünsche dir alles Gute und wir werden ja auf jeden Fall voneinander hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Start in den Tag. Ich verabschiede mich in die Nacht und freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder
so
wiederhören.
Machen wir das. Bis dann.
Bis dann, danke dir. Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.